M&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend.
Willkommen zu einer neuen Folge von M&S Talk, dem Podcast voller spannender Geschichten aus der qualitativen Marktforschung. Mein Name ist Petra Kemmerzell und ich bin auch in diesem Jahr noch leidenschaftliche Marktforscherin und einfach neugierig, was uns das neue Jahr so bringt.
Ja, auch meinerseits ein fröhliches und zuversichtliches Hallo. Ich bin Antje Schaffranitz und möchte trotz Tatendrang und Neugier auf 2025 nochmal kurz einen Blick auf das alte Jahr werfen, Petra. Mhm. Denn tauchen wir dann direkt in die neuen Herausforderungen und Chancen ein, die 2025 hier für unsere Branche bereithält. Ne? Von emotionalen Patient Journeys über die disruptive Rolle der KI, der künstlichen Intelligenz, bis hin zu ethischen Fragen und Nachhaltigkeit. Ne? Wir zeigen, wie sich die qualitative Forschung immer wieder neu erfindet.
Genau. Liebe Hörerinnen und Hörer, hören Sie einfach mal ein bisschen rein, warum die KI Menschlichkeit sogar eher fördern kann. Ja? Und wie wir durch Interviews ungeahnte Zusammenhänge aufdecken und was die Gen Z wirklich so von auch den Marken erwartet. Und am Ende gibt's noch einen kleinen Ausblick auf das Event-Highlight des Jahres.
Uhu. Vielleicht spendiert uns Lothar ja dann wieder mal einen kleinen Trommelwirbel.
Oh ja.
Unsere aktuelle Zahl
ist heute die 35. Da unsere liebe Kollegin Saskia ja in Elternzeit ist, haben wir beide die qualitativen Projekte in 2024 ja maßgeblich allein gestemmt.
Und wenn wir das mal so zusammenzählen, Petra, das bedeutet 35 Projekte mit etwa 420 Interviews.
Und sage und schreibe 25.200 Minuten Gesprächszeit mit Ärztinnen und Ärzten, mit Meinungsbildnern, Patientinnen und Patienten.
Und jedes Jahr hat ja auch so seine Themen. Ne? Im letzten Jahr haben wir sehr viel zu Adipositas, zu Schlafapnoe hast du überwiegend gemacht, präklinischem Alzheimer und Leukämie geforscht. Forschungsfelder, die uns auch sicherlich jetzt in 2025 noch wirklich intensiv beschäftigen werden, denke
ich. Klar, das hat natürlich auch immer was mit dem Präparate-Flow, ja, mit dem Status quo der Entwicklungen von Medikamenten unserer Auftraggeber zu tun.
Genau.
Und ach Mensch, in diesem Jahr ging es schon wieder gleich los. Die erste Studie zur Adipositas habe ich schon wieder gemacht, ja, und die nächste zur Schlafapnoe, die folgt dann nächste Woche. Und auch die entzündlichen Darmerkrankungen haben uns ja weiter beschäftigt und natürlich dann noch diverse onkologische Indikationen, die es einfach in jedem Jahr zu behandeln gibt. Du hast ja auch wieder jede Menge auch zum Thema Brustkrebs gemacht,
wo es ja,
Gott sei Dank, muss man ja sagen, auch wieder neue Entwicklungen gibt.
Mhm, ganz genau.
Unser aktueller Aufreger.
Der große Aufreger in 2024 ist ja gar nicht so sehr mein persönlicher, ne, sondern eher das Thema KI. Das hat unsere ganze Branche aufgeregt und auch durcheinandergewirbelt.
Ja, und zwar sowohl im positiven als auch im negativen Sinne, gell?
Ja, klar. Also da ist natürlich wie immer von der großen Disruption die Rede, vom Untergang der klassischen Marktforschung, von einer Neuordnung der gesamten Insights-Industrie und praktisch täglich sehen wir ja neue Tools, die uns in unserer Arbeit aber doch maßgeblich unterstützen und uns einfach auch viel Zeit ersparen können.
Ja, und wir haben ja auch immer wieder im Podcast mal davon berichtet, von Automatisierungsprozessen in der Kreation von Befragungsunterlagen, von kreativen Ideen bei der Entwicklung von Projektionstechniken und von der Hilfe bei Übersetzungen. Also da gibt's viel, die was auch rein über PowerPoint einfach hinausgeht.
Ja, genau. Und natürlich KI und Automatisierung war vielleicht tatsächlich das Thema in 2024, gerade auch in der qualitativen Forschung. Und wir haben gelernt und lernen täglich hinzu, wie uns die KI helfen kann, ohne dabei einfach den Blick für das Humanistische zu verlieren, die menschlichen Interpretationen und vor allem auch die Interaktionen. Ne? Also ich bin persönlich fest davon überzeugt, dass die KI nicht als Ersatz gedacht und verstanden werden darf.
Absolut.
Unser aktuelles Methodenrezept.
Lass mich doch hier mal eher eine Hypothese aufstellen als so ein konkretes Methodenrezept. Ich denke, KI fördert Humanität. Sie lässt uns stärker nach diesen emotionalen Verbindungen suchen und fördert das Storytelling in unseren Projekten. Denn in der Abgrenzung zur Maschine liegt doch die neue Qualität, ja, die große Aufgabe. Und das versteht doch niemand besser als die zutiefst humanistische qualitative Marktforschung. Wir ergeben uns also nicht blind den technischen Möglichkeiten. Wir arbeiten sozusagen co-kreativ mit der Maschine zusammen.
Ja, und die Nachwirkungen der Corona-Pandemie haben diese Zusammenarbeit, wie du es ja auch nennst mit der Maschine, ne, haben die ja auch auf Teilnehmerseite gefördert.
Ja.
Ne? Selbst unsere Ärzte und Ärztinnen haben sich wirklich an die virtuellen Interaktionen und Gespräche gewöhnt. Also insgesamt kann man schon sagen, dass die Medienkompetenz auch gestiegen ist.
Auf alle Fälle. Das hat aber andererseits auch neue Erwartungen geweckt. Ja? Also die Teilnehmenden erwarten von uns einfach eine viel höhere Flexibilität als früher. Ja? Nicht nur, was die Wahl von Interviewplattformen und Befragungsformaten angeht, sondern auch in Bezug auf die Uhrzeiten und die Länge für Interviews.
Absolut, ja. Und da sind wir natürlich wieder beim Thema Wertschätzung,
yep.
Was wir ja in der Novemberausgabe von mRNS Talk hier besprechen durften, und zwar mit Stefan Schmid, der ja hier zu Besuch war. Ne?
Mhm.
Und Forschung muss sich auch an die Bedürfnisse der Teilnehmer anpassen. Wir müssen immer wieder nach Wegen suchen, ihnen die Teilnahme so einfach wie möglich zu machen. Besonders, wenn wir sie eben zum Interview dann ins Teststudio einladen wollen.
So ist es, denn auch in Zukunft wird ja bei aller digitalen Offenheit ein Face-to-Face-Interview unverzichtbar bleiben. Ja? Wir müssen diese Methode nur strategisch und bewusst abwägen. Ne? Denn alle Beteiligten müssen einen Sinn darin sehen, sich persönlich auszutauschen. Mhm. Also nicht nur wir Forschenden und ihre Kunden, sondern eben auch die, die wir als Teilnehmende unserer Interviews einladen.
Also die Pandemie hat die qualitative Marktforschung digitaler und teilnehmerzentrierter gemacht. Und auch 2024 bleibt die Balance zwischen Effizienz durch digitale Formate und Tiefe durch die persönliche Interaktion ein Thema.
Boah, das hast du aber jetzt schön gesagt, meine
Gell?
Liebe.
Interessant ist dabei auch, mal auf die Gen Z und die Generation Alpha zu schauen, die ja 2024 zunehmend im Fokus qualitativer Marktforschung standen. Ne?
Ja.
Beide Generationen sind digital geprägt und in ihrem Umgang mit den sozialen Medien ja wirklich sehr komplex und differenziert.
Genau. Und in unseren Interviews mit Menschen aus diesen Jahrgängen, die ich hier einfach nur auch mal so ein bisschen noch als Digital Natives bezeichnen möchte, da sehen wir ja auch tatsächlich Überraschungen. Ja, denn trotz ihrer technischen Affinität sehen wir oft eine große Sehnsucht nach echten Erlebnissen, ja, bei diesen jungen Menschen und Authentizität.
Mhm.
So sind jetzt unsere Befragten deutlich markenaffiner, wenn sie merken, dass Unternehmen es ernst meinen, ja, wenn diese Unternehmen tatsächlich echte Werte vertreten. Dann gelingt auch die emotionale Verbindung zu Produkt- oder Dienstleistungsangebot.
Mhm, ja, und in der Emotionsforschung ist dabei ja auch zunehmend Technik im Einsatz.
Mhm.
Über Gesichtserkennung, Mimikaufzeichnung etc. Können wir nonverbale Reaktionen der Teilnehmer in Echtzeit ja analysieren.
Ja.
Dabei tritt aber ein ethisches Dilemma letzten Endes zutage. Ne? Emotionstracking macht skeptisch.
Mhm.
Die Grenzen der Technologie werden zumindest zunehmend hinterfragt und Menschen verweigern zum Teil auch einfach ihr Einverständnis.
Ja, ne? Das stimmt.
Also wir müssen also ganz genau erklären, warum wir solche Methoden dann auch einsetzen und was wir nachher auch hinterher mit den Ergebnissen machen wollen.
Ja, klar. Und so ein weiteres Indiz, jetzt wo du das gerade sagst, für diese zunehmende Sehnsucht nach echten Werten, ist dann auch gleich das Thema Nachhaltigkeit. Ne?
Mhm.
Das war ja jetzt auch nicht von ungefähr, ja, das zentrale Thema auf dem BVM-Kongress im Juni 2024 hier in Frankfurt. Menschen schärfen nicht nur ihr Bewusstsein für eine nachhaltige Konsumkultur, sie erwarten auch von uns als Forschenden und von der Marktforschung insgesamt Nachhaltigkeit.
Ja, das stimmt. Institute lassen sich ihre Nachhaltigkeit zertifizieren und erwarten von uns Forschenden, dass wir umweltfreundlich arbeiten.
Ja.
Ist ja grundsätzlich auch in Ordnung, ne? Aber das ist wieder so ein Thema, wo wir kleinen Institute einfach schauen müssen, wie weit können wir gehen und wollen wir da gehen,
ne? Mhm.
Können wir eigentlich noch nachhaltiger arbeiten, frage ich dich?
Mhm.
Ich meine, guck mal, wir drucken kaum was aus. Unsere Reisetätigkeit ist seit Corona massivst zusammengeschrumpft.
Mhm.
Du kommst zu Fuß, ich komme per Rad und mit den Öffis hier zur Arbeit.
Mhm.
Ne?
Mhm.
Und die digitalen Ansätze sind doch längst bei uns etabliert.
Also streng genommen, ja, steigt unser ökologischer Fußabdruck also eher in Sachen Rechenleistung. Ja?
Ja.
Da kommt nämlich ganz schön was zusammen beim E-Mailen und der Nutzung digitaler Plattformen und Tools.
Ja, genau. Und lass mich aber nochmal kurz auf diese echten Werte zurückkommen.
Mhm.
Denn das umfasst meiner Meinung nach auch die eben von mir schon angesprochenen ethischen Standards und den Schutz von Teilnehmerdaten.
Ja, da hast du natürlich recht. Und beim Thema ethische Standards sind wir dann auch bei den so oft beschimpften Woken-Fragen und Einstellungen. Ja, also für uns zeigt sich das ja auch in einer lauter gewordenen Erwartung einfach an mehr Diversität unserer Stichproben und Testmaterialien. Ja, das fällt mir natürlich besonders bei Studien auf, die wir in Zusammenarbeit mit den amerikanischen Marktforschungsinstituten und Pharmaunternehmen machen. Kein Screener mehr, der ohne vorsichtig formulierte Frage nach der geschlechtlichen Identität oder eine dezidierte Abfrage der ethnischen Herkunft auskommt, ja, bis hin zu Quoten für Hispanics und Menschen afroamerikanischer Herkunft. Und dass sie darauf aber Quoten setzen, ja, das zeigt ein neues Bewusstsein und das, finde ich, ist das Neue daran.
Ja, und bei den Testunterlagen stellt uns das in Deutschland dann häufig natürlich für neues oder vor ein neues Dilemma. Denn in Anzeigen sind Zielpatienten immer häufiger ja auch Afroamerikaner, ne, oder Lateinamerikaner und natürlich auch Asiaten, ganz klar. Aber das sind eben Bevölkerungsgruppen, die in Europa vom Anteil her einfach deutlich kleiner sind.
Ja, ja, genau. Und dann druckst der ein oder andere Arzt schon mal rum, wenn er so politisch korrekt sein möchte, ja. Und trotzdem aber deutlich machen will, dass jetzt die Frau auf dem Bild mit der ja doch sehr dunklen Hautfarbe und typisch afroamerikanischer Frisur doch nun eher selten vor ihm sitzt, ja. Und man doch bitte eine kaukasische Zielpatientin wählen sollte, um das Medikament XY ja zur zukünftigen Nummer 1 unter den Präparaten zu machen, ne? Wo es ja einfach dieses ständige dran denken, dieses ständige vor Augen haben Bedarf. Und das funktioniert so hier nicht. Aber es wird rumgedruckst um dieses Thema.
Ja, absolut.
Aus dem Nähkästchen geplaudert.
So, jetzt haben wir so einen Rundumschlag zu den Trends und Themen der qualitativen Forschung im letzten Jahr gemacht. Lass uns doch jetzt mal auf unsere Kernbranche, die qualitative Forschung im Bereich Gesundheitswesen, zu sprechen kommen und zu dem, was wir hier auch selbst stark erlebt haben.
Das Netzwerk Colliquio hat ja hier schon im Sommer einige Trends auch aufgezeigt, ne, die wir an dieser Stelle gerne mal zum Teil zumindest mal zitieren möchten. Denn Technologie war im Healthcare-Bereich natürlich auch ein zentrales Thema, insbesondere was die patientenzentrierte Versorgung anbelangt. Immer mehr Daten werden gesammelt und analysiert, um individuellere Behandlungsansätze oder Kommunikationsansätze zu ermöglichen.
Ja, das habe ich auch gelesen. Und dabei wird Integration, ja, laut Colliquio zum neuen Zauberwort, ne? Ich zitiere mal daraus, eine Verbesserung der Patientenversorgung durch die Vernetzung verschiedener Gesundheitsdienstleister, um eine nahtlose und effiziente Behandlungskette zu schaffen. Ne? Also digitale Gesundheitskarte, ne? Elektronische Gesundheitspatientenakte, so heißt das Ding, ist natürlich da auch nur ein Stichwort und nur eine Maßnahme. Und weiter wird bei Colliquio festgestellt, dass Technologiezentren als, ich zitiere nochmal, Zugangspunkte für Gesundheitsdienste und Informationen eine zentrale Rolle in der modernen Gesundheitsversorgung spielen.
Ja genau, ich habe mir das in diesem Newsletter von Colliquio auch durchgelesen, ne? Und eine moderne Health-Tech-Integration, das hört sich natürlich toll an.
Ja, sicher. Ne?
Die Integration, ich zitiere hier gerade nochmal, von fortschrittlicher Medizintechnik in alltägliche Gesundheitspraktiken, die die Patientenversorgung effizienter und effektiver macht.
Ja, und was denn davon haben wir in unserer täglichen praktischen Arbeit erlebt? Ja, wie viele Projekte hatten wir, wo es um eine so wunderbar holistische, digitale und vernetzte Versorgung ging?
Genau, ehrlich gesagt, dieser Kelch ging nämlich an uns vorbei, obwohl wir so viel machen, ja. Und das war bisher wirklich bei uns angefragt. Nicht, dass wir es nicht durchgeführt haben, also Studien nicht bekommen haben, sondern nicht mal angefragt.
Genau.
Und da ging es wirklich auch 2024 eher um die Brot- und Butter-Themen.
Richtig. Patienten-Journeys standen weiter im Fokus. Ist ja auch ein Teil von patientenzentrierter Forschung, okay?
Ja, klar. Aber gerade in der qualitativen Marktforschung sind detaillierte Patient-Journeys natürlich auch eine wunderbare Möglichkeit, Emotionen, Bedürfnisse, Barrieren im gesamten Krankheitsverlauf zu verstehen. Na, ich meine, hier hat es ja schon ein paar interessante Studien, gell? Letztes Jahr.
Ja, in der Tat. Neu war aber, Antje, dass ich viele Projekte hatte, in denen nicht mehr der Krankheitsverlauf einer einzelnen Erkrankung im Vordergrund stand, also zum Beispiel der Diabetes oder die Migräne, sondern es ging erstmalig, würde ich fast sagen, zumindest in unseren Studien, um den Zusammenhang verschiedener Erkrankungen und ihre wechselseitigen Einflüsse, was nämlich stärker in den Fokus geriet.
Mhm. Und was dabei war für dich da besonders spannend?
Also besonders spannend war, dass Menschen durch unser Projekt das erste Mal überhaupt über mögliche kausale Zusammenhänge zwischen Adipositas und Schlafapnoe, aber auch zwischen Adipositas und psoriatrischen Erkrankungen, also Thema Schuppenflechte, ne? Oder Psoriasis arthritis, dem, wenn durch Psoriasis, durch die Schuppenflechte einer Immunerkrankung dann eben auch die Gelenke beeinträchtigt sind. Und das war das erste Mal, dass ich Menschen im Gespräch hatte, die unter beidem litten, ja, und aber nie einen Zusammenhang zwischen diesen beiden Erkrankungen hergestellt haben.
In der Fachliteratur ist das ja nochmal was anderes, ne? Aber ja, hier haben wir natürlich wirklich die Betroffenen, ja, hast du ja interviewt. Genau, ne? Und ich habe einige der Hausaufgaben gesehen, in denen Betroffene zum Teil sehr detaillierte und vor allem persönliche Momente hier ihrer ja zum Teil wieder sehr langen Leidensgeschichte mit uns geteilt haben. Ne?
Richtig. Und ich habe wieder sehr häufig gesehen, wie dieses Idealbild einer patientenzentrierten, digital vernetzten Versorgung, über die wir ja vorhin gesprochen haben, einfach an diesen alteingesessenen Mustern scheitert.
Was genau meinst du damit? Hast du ein Beispiel?
Ja, also die Kommunikation zwischen Facharzt, dem Hautarzt, ja, oder Dermatologen und dem Hausarzt funktioniert einfach nur ungenügend. Ne? Mhm. Der Dermatologe, der sich um die Psoriasis, also diese Schuppenflechte, kümmert, der sieht zwar die Adipositas, fühlt sich aber überhaupt nicht zuständig. Ne? Da kommen höchstens mal so lapidare Ratschläge wie, also Sie müssten ja schon mal abnehmen. Ne? Das Gleiche gilt für den Lungenfacharzt, ja, der mir im Interview klar darlegt, dass die Adipositas einen großen Einfluss auf die Atmung im Schlaf hat und sehr wohl eine der häufigsten Ursachen für eine im Alltag ja sehr gefährliche obstruktive Schlafapnoe ist, ja. Da schlafen Menschen hinterm Steuer ein, ja. Das geht nicht, ne? Aber der gleiche Lungenfacharzt ist mehrheitlich, zumindest in den Interviews, die ich geführt habe, nicht bereit, seine Komfortzone zu verlassen und Patienten bei der Gewichtsabnahme auch medikamentös zu unterstützen. Das wiederum soll dann bitteschön der Hausarzt ganz alleine machen.
Hast du da in deinen Interviews mit Patienten auch mal kritische Momente erlebt?
Allerdings, also ich habe mit einem sehr stark übergewichtigen Mann gesprochen, der mir nahezu nebenbei, ja, quasi alle Symptome der obstruktiven Schlafapnoe geschildert hat und dem das überhaupt nicht bewusst war, dass er eine ernsthafte Erkrankung haben könnte und einen Arzt aufsuchen sollte. Ja? Durch vorsichtiges Nachfragen habe ich dann auch erfahren, dass er seinen Hausarzt durchaus auf Schnarchen und Tagesmüdigkeit angesprochen hat, der aber nicht reagierte. Also es gab noch nicht mal eine Überweisung zum Lungenfacharzt für einen Test. Der sprach einfach nur davon, ja, ja, nehmen Sie mal ein bisschen ab.
Ja. Und was hast du dann weitergemacht?
Du, da war ich echt in der Zwickmühle, ja. Ich habe tatsächlich, ich habe Klartext gesprochen, ja. Das ging ja gar nicht anders. Ich habe ihm halt gesagt, dass ich schon ganz viele Gespräche mit Betroffenen geführt habe und auch von Lungenfachärzten viel über die Symptome der obstruktiven Schlafapnoe gelernt habe und dass ich auch erfahren habe, dass viele Menschen ohne Diagnose mit dieser Erkrankung da draußen leben und ich ihn einfach bitte, unbedingt jetzt mal selbst einen Facharzt aufzusuchen, um sich testen zu lassen. Ja, natürlich steht es mir nicht zu, irgendwelche Diagnosen zu stellen oder ihn verängstigt, aus dem Interview zu entlassen. Das ist echt eine Zwickmühle für uns dann als Moderatorin. Ne? Aber ich konnte diese Schilderung, die war so dramatisch und der hatte keine Ahnung. Das konnte man nicht einfach ignorieren. Das ging nicht.
Ja, und ein weiteres Trendthema im Jahr 2024 war ja auch die Adhärenzforschung.
Ja, ne? Tolles Wort.
Wir haben dazu eher weniger gemacht, ne? Aber in den Fachzeitschriften gab es immer mal wieder Artikel zu lesen, in denen Behavioral Science, also die Verhaltenswissenschaft, pharmazeutischen Unternehmen die Möglichkeit gegeben hat, zu verstehen, an welchen teilweise banalen Alltagsbarrieren der Therapieerfolg scheitern kann. Ne?
Genau, mit der Adhärenz ist nämlich nichts anderes gemeint, als wir könnten das mit Therapietreue vielleicht auch einfach mal übersetzen. Ja. Ne? Und dabei reden wir dann von ganz banalem Vergessen, ja, von einer Tabletteneinnahme oder Injektion. Das passiert einfach, wenn die Intervalle der Verabreichung größer werden, wie wir das ja bei den Biologika-Therapien haben, ne? Oder bei Diabetesmedikamenten wie den GLP-1-Analoga, bei denen man sich nur einmal in der Woche spritzen muss. Mhm. Ne? Also praktische Erinnerungssysteme, gedruckt oder digital, helfen natürlich und sind es auch wert, dann produziert zu werden.
Ne? Ja, wir reden aber nicht nur von dem banalen Vergessen, ne, sondern auch von bewussten Entscheidungen, die hier Betroffene treffen. Ja, dass Medikamente durchaus auch im Müll landen, weil Patienten nicht intuitiv verstehen, wie die Anwendung funktioniert. Das hat ihnen niemand gezeigt. Und wenn sie sich allein damit selbst nicht beschäftigen können, dann legen sie es zur Seite und ignorieren es einfach.
Genau. Und da kann ich jetzt wirklich mal aus dem Nähkästchen plaudern. Mhm. Nämlich habe ich dafür ein ganz praktisches Beispiel. Ja, meine Mutter bekam eine Verordnung für die Einnahme einer Tablette, die man erst einmal in einem Inhalator auflösen musste, um sie dann zu inhalieren. Ja. Ah, so, weder der verordnende Arzt noch die Apotheke haben ihr in der Tat diese kompliziert anmutende Verwendung erklärt. Ja, sie wollte das alles schon im Müll entsorgen, ne? Aber ich war an dem Tag zufällig da und habe mir dann mit ihr zusammen diesen Beipackzettel angeguckt und die Anwendung so lange mit ihr geübt, bis sie es konnte. Ja, und siehe da, das Medikament tut ihr gut und ihre Symptome verbessern sich.
Ja, und das sind dann die die wichtigen Momente eben auch für die Betroffenen, ne? Was genau. hätte dir deine genau. Mama gemacht, genau. wenn du ja? nicht da genau. gewesen
genau.
wärst?
Genau, ne? genau. Und das ist genau der Punkt, dieses holistische Geschwätz, von dem wir es vorhin hatten, ne? Diese Integration und dieses wunderbare Konzept. Wie viele Barrieren dafür es wirklich auf so ganz banaler Ebene immer noch gibt.
Ja, und einen weiteren Trend aus 2024 habe ich auch noch, ne? The Voice of the Patient. Ist ja bei seltenen Erkrankungen lauter geworden, ne? Ja. Viele Unternehmen machen sich jetzt ja tatsächlich die Mühe, Betroffene und Angehörige zu rekrutieren, die an seltenen Erkrankungen leiden, an den sogenannten Orphan Diseases, ne? Da müssen wir uns dann natürlich auf ganz andere Projektlaufzeiten einstellen, ne? Denn das kann mindestens Wochen, manchmal sogar auch Monate dauern, bis man Menschen findet, die A, an dieser Erkrankung überhaupt leiden und B, die dann tatsächlich auch bereit sind, wirklich mit uns darüber zu sprechen.
Richtig. Wenn es aber gelingt, ja, dann bleiben solche Projekte und Gespräche natürlich lange auch noch im Gedächtnis.
Ja,
ja. Zum Beispiel die Interviews, die ich mit Eltern von Kindern geführt habe, die an Achondroplasie leiden. Ja, das ist eine genetisch bedingte Form des Kleinwuchses mit einer Störung der Knorpel- und Knochenbildung in den Extremitäten. Ja, typisch ist dabei eben diese ausgeprägte Kopfform mit einer sehr hohen Stirn im Gegensatz zu den eben sehr stark verkürzten Armen und Beinen.
Und wenn dann natürlich eine Erkrankung äußerlich dann auch so sichtbar ist, ne, wie du das gerade beschreibst, dann ist die Stigmatisierung natürlich auch sehr präsent.
Aber nicht nur das, ja. Meistens sind die täglichen Herausforderungen im Alltag das, was die Betroffenen regelrecht zermürbt, ja. Ständig klettern zu müssen, um an irgendwas dran zu kommen. Als erwachsener Mensch nur Kinderfahrräder mit Biene-Maja-Motiven angeboten zu bekommen, ja, und gar nicht erst zu reden von einer für die eigene Körpergröße praktischen Ausstattung der Wohnung in Küche und Bad. Ja, Kindermöbel gibt's natürlich zuhauf, aber keine praktischen Möbel für Erwachsene, die man außerhalb eines Kindergartens sehen, geschweige denn auch benutzen möchte.
Und das all sehen Eltern dann natürlich schon als Horrorfilm, ne, vor ihrem geistigen Auge ablaufen, wenn sie die Diagnose für ihr Kind da bekommen. Ne?
Richtig. Und dann gibt es ein Medikament, das bei entsprechender Anwendung insgesamt 20 Zentimeter mehr Körperlänge verspricht. Mhm. Zumindest lag die Wirksamkeit dieses Präparats etwa in diesem Bereich. Ja, das Medikament kommt aber natürlich mit Risiken und möglicherweise hohen Kosten. Ja, da braucht es dann seitens der Medikamentenhersteller viel Fingerspitzengefühl. Die Studienergebnisse so sachlich wie möglich zu präsentieren, sodass die behandelnden Ärzte empathisch und eben auch mit viel Einfühlungsvermögen gemeinsam mit den Eltern Nutzen und Risiken einer solchen Therapie abwägen können, um dann für ihr Kind eine Therapieentscheidung treffen zu können.
Ja, und Petra, und hier schließt sich dann für mich auch wieder der Kreis zu den Punkten, die wir heute im Verlauf besprochen haben. Ne? Ethische Herausforderungen und Sensibilität sind und bleiben einfach in der qualitativen Marktforschung an der Tagesordnung. Ne? Und der Grat ist in der Pharmamarktforschung eben besonders schmal, das wissen wir ja.
So ist es. Ob es jetzt um die Erstellung von Werbematerialien geht, die wir dann testen können, ob es um Aufklärungsbroschüren oder Patientenprogramme geht, immer müssen wir an einen entweder schmerzhaften oder peinlichen, einen aber in jedem Fall ungewollten Zustand von Krankheit erinnern und diesen ganz konkret ansprechen, ja. Wir müssen die Menschen mit der Nase drauf stoßen, bevor wir Lösungen oder zumindest Verbesserungen mit unseren Interviewpartnern dann überhaupt diskutieren können. Mhm.
Fünf Fragen an unseren aktuellen Lieblingsmenschen.
Apropos Interviewpartner. Heute haben wir für den Podcast niemanden im Gepäck, ja? Also kein aktueller Lieblingsmensch. Aber fünf Fragen wollen wir in etwa 14 Tagen auf der Succeed in Wiesbaden an alle Lieblingsmenschen stellen, die uns am Stand besuchen.
Kommen Sie also zum Stand 412, stoßen Sie mit uns an auf 30 Jahre MR&S und beantworten Sie eine oder gleich alle fünf Fragen live. Denn genau, den Best-of-Mitschnitt aller Antworten veröffentlichen wir dann nämlich Ende Februar in Episode 30 von MR&S Talk.
Also, wir freuen uns auf ein Wiedersehen in Wiesbaden, 12. und 13. Februar und sagen für heute Tschüss und danke fürs Zuhören.
Ja, auch ich sage Danke und Tschüss, Petra. Wie immer freuen wir uns über Feedback und Ihre Geschichten aus dem Alltag der Marktforschung. Unsere Kontaktdaten finden Sie auf der Website www.mr-s.com und natürlich in den Shownotes.
Das war unsere heutige Episode von MR&S Talk. Geschichten aus dem Alltag qualitativer Marktforschung. Verbindlich, persönlich, inspirierend. Dieser Podcast ist eine Eigenproduktion von MR&S. Für die technische Umsetzung danken wir Lothar Weise von der Groove-Werkstatt in Oberursel.